Grüezi wieder an. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu einer weiteren Ausgabe von Weltwoche Daily Spezial. Mein Name ist Roman Zeller und heute zu Gast bei uns in diesem Wahlanalyse-Studio von Sachsen und Thüringen ist niemand Geringeres. Achtung, ich muss das ablesen, als der ehemalige Planungschef von Willy Brandt und Helmut Schmidt, habe ich mir sagen lassen. Er war gleichzeitig auch selbst noch Abgeordneter für die SPD im Bundestag zwischen 1997 bis 1994, ist jetzt Herausgeber, also sozusagen Chef des Online-Magazins dienachdenkseiten.de. Herr Albrecht Müller, ganz herzlichen Dank, dass Sie Zeit haben. Erste Frage mit ein bisschen Distanz jetzt
Moment,
nach diesem.
ich korrigiere noch etwas.
Ja?
Sind nicht böse. Also man kann in Deutschland nicht gleichzeitig Leiter der Planungsabteilung und Abgeordneter sein. Das war ich nacheinander.
Ja, genau, es waren hier nacheinander. Aber jetzt mit ein bisschen Distanz, zwar auch zu Ihrem Amt, aber vor allem auch zu diesen Wahlen, das hat sich jetzt ein bisschen gesetzt. Wie haben Sie diese Wahlen in Ostdeutschland, in Sachsen und Thüringen verfolgt? Was ist da Ihre wichtigste Erkenntnis?
Ja gut, die Erkenntnis ist, dass es eine ganze Reihe von unzufriedenen Menschen gibt, mit Recht unzufriedenen Menschen, unzufrieden auch mit den anderen Parteien. Also schauen Sie mal die Partei, aus der ich komme, die SPD. Was ist das heute? Sie hat einen Verteidigungsminister, der sagt, wir sollten kriegstüchtig werden. Was hat das mit dem Kernerfolg der SPD, nämlich die Entspannungs- und Friedenspolitik gemacht zu haben, zu tun? Wie soll sich da ein Leser noch ein Wähler noch oder eine Wählerin zurechtfinden, wenn die Programmatik der SPD der Vergangenheit und die heutige SPD-Programmatik so weit auseinanderfällt, wie in diesem Fall dieses doch wichtigen Verteidigungsministers? Und dann hat mich halt völlig irritiert am Wahlabend mehr als sonst diese Konzentration auf das AfD-Ergebnis. Das kann man sagen, das ist nicht sehr schön, dass eine als rechtsradikal erkannte oder definierte oder sich selbst erkennende Partei so gut abschneidet. Aber man muss doch bedenken, dass diese massive Kritik, die stattgefunden hat jetzt an diesem Wahlergebnis und an der AfD, auch dazu führt, dass die anderen Parteien reingewaschen werden. Zur SPD habe ich schon gesagt, was da reingewaschen wird. Aber zur CDU, meine Güte, das ist die Partei, die schwarze Kassen geführt hat zu Helmut Kohls Zeiten. Und das ist ja nicht vorbei, denn diese schwarzen Kassen haben ja ihre Nachwirkungen. Das ging ja nicht um 10.000 Euro oder 10.000 Mark damals, sondern das ging ja um Millionen. Und 100.000, der Schäuble, der ja mal Vorsitzender der CDU war, der hat 100.000 D-Mark in bar bekommen. Und das war ja nur die Spitze des Eisbergs. Also man muss doch das mal sehen, wie eine Partei, die auf solchen Fundamenten aufgebaut hat, nämlich auf schwarzen Kassen, wie die heute dargestellt wird als das Gelbe vom Ei, das ist schon sehr komisch. Und das möchte ich vor allem in die Diskussion mit einführen, dass wir uns nicht nur kritisch über die AfD hermachen, was durchaus berechtigt ist und was wir auf den Nachdenkseiten auch getan haben, wir haben das analysiert und so weiter, sondern dass wir auch mal einen Blick werfen auf diese anderen Parteien. Schauen Sie, die FDP, die jetzt schlecht abgeschnitten hat, was ist das für eine Partei? Die lebt nur von den Finanzen, die sie von Interessenten bekommt. Also dann bitte wirklich eine genauere Analyse dessen, was hier abgeht. Und was mich auch noch bei dieser Nachbetrachtung wirklich wundert, also auch im deutschen Fernsehen, ich glaube beim ZDF war das, wie versucht wird, jetzt die AfD und das Bündnis Sahra Wagenknecht in einen Topf zu werfen, als wäre das sozusagen die Frucht der gleichen Samen. Das ist wirklich völlig blödsinnig. Aber es geschieht natürlich di direkt um so etwas wie das Bündnis Sahra Wagenknecht, das auch sehr gut abgeschnitten hat, jetzt gleich fertig zu machen.
Ist das unter dem Strich eine gute, eine wachrüttelnde Wahl im Osten? Oder würden Sie sagen, jetzt sind also, ist wir langsam aber sicher in Deutschland wirklich Alarmstufe rot, jetzt wird es beunruhigend?
Nein, nicht. Ich hab ja deutlich gemacht, dass wir uns schon über andere Sachen sehr viel mehr aufregen könnten. Also wie ich mich aufrege als Sozialdemokrat darüber, dass ein sozialdemokratischer Minister davon quatscht, wir müssen kriegstüchtig werden, so rege ich mich natürlich, so muss ich eigentlich ein CDU-Mitglied, das noch ein bisschen einer christdemokratischen Tradition hängt, darüber wundern, was das für eine interessengeleitete Partei ist. Und dann kann man sich, wenn man das kritisch sieht, wenn man die anderen wenigstens auch ein bisschen kritisch sieht, dann kann man auch die AfD kritisch sehen und sich darüber wundern. Aber eine Katastrophe ist das nicht. Also Katastrophe ist vieles in Deutschland, aber das nicht unbedingt herausragend, was da in Thüringen und in Sachsen geschehen ist.
Würden Sie sagen, der Erfolg der AfD hat viel mehr mit den Fehlern der anderen Parteien zu tun? Hat die AfD wahnsinnig gut performt in diesem Wahlkampf? Oder würden Sie vielleicht sogar sagen, dass dieses ganze Klima, Kampf gegen rechts, dann diese Justizaffären mit und um Björn Höcke, den Vorsitzenden in Thüringen, das hat das Ganze noch ein bisschen befeuert. Wo sehen Sie die Ursache, die Hauptursache für diesen Erfolg der AfD?
Ja, schon darin, dass sehr viele Bürgerinnen und Bürger in Deutschland mit der herrschenden Politik, der herrschenden Ampel nicht einverstanden sind. Und da ist schon richtig, dass man von Protestwählern spricht. Also es gibt eine ganze Menge von Protestwählern, die also jetzt AfD wählen, nicht weil sie eine Neigung zu nationalistischen Vorstellungen hätten oder dergleichen mehr oder von Reaktionären, sondern weil sie ihren Protest gegen die herrschende Politik ausdrücken wollen. Was sollen sie denn sonst machen? Ja, gut, die hätten doch noch mehr Entschuldigung, noch mehr Bündnis Sahra Wagenknecht wählen können, aber das ist ja auch eine Art Protest, wenn sie so wollen, allerdings kombiniert mit einer anderen inhaltlichen Position. Das ist ja ganz sichtbar bei dem Umgang des BSW mit Russland und der ganzen Politik oder der ganzen aufgebauten Konfrontation. Aber ansonsten ist im BSW-Potenzial sicher auch ein ganzes Stück Protest drin.
Würden Sie jetzt sagen, die Quintessenz zwischen diesen beiden Protestparteien, BSW, AfD, ist eigentlich, dass diese beiden Parteien es mal zumindest versuchen sollten, koalieren sollten? Oder würden Sie sagen, da gibt es doch inhaltliche Differenzen, die einen solchen Koalitionsvertrag nie und nimmer realisierbar machen würden?
Also, Sie haben jetzt bald gleich die Extreme dargestellt. Also, ich wollte auf keinen Fall jetzt einer Koalition aus BSW und AfD das Wort reden. Das widerspricht überhaupt nicht meiner Einstellung. Und ich wünsche, dass die BSW, das BSW so bleibt, so inhaltlich orientiert bleibt, wie es bisher ist. Und da gibt es gravierende Unterschiede zur AfD. Das Bündnis Sahra Wagenknecht kann mit den anderen mindestens genauso gut koalieren. Auf jeden Fall würde ich es an der Stelle dieser politischen neuen Gruppierung auf jeden Fall machen, wenn auch, ich würde auch mit der CDU koalieren. Also mein politischer Lebenslauf in Bonn, der fing damit an, dass ich Redenschreiber eines Ministers in der Großen Koalition, also zwischen SPD und CDU, CSU wurde. Und das war durchaus möglich, dass man dort sozialdemokratische Politik in dieser Koalition machte. Und so würde ich jetzt auch, wenn ich etwas zu sagen hätte im Bündnis Sahra Wagenknecht, dann würde ich auf jeden Fall dazu raten, jetzt nicht scheu davor zu sein, auch in die politisch aktive Arbeit einzusteigen.
Wie würden Sie das konkret machen, wenn ich so mit Mitgliedern des Bündnis Sahra Wagenknecht spreche, beispielsweise ein Herr Lafontaine, der hat dann sofort diese Differenzen bei der Außenpolitik erwähnt zwischen dem BSW und der AfD, hat dann gesagt, ja, man könnte sich vielleicht so ein bisschen vorstellen mit der CDU, aber da gibt es halt auch Differenzen. Also unter dem Strich kommt heraus, dass diese Koalitionen nicht so einfach sind, wie sie scheinen, dass es eigentlich fast schon ein Ding der Unmöglichkeit hat, ist, da eine wirklich eine nachhaltige, gute Koalition auf die Beine zu stellen, die auch mit der auch einigermaßen alle zufrieden sind. Wie würden Sie das als erfahrener Mann, wie würden Sie das angehen? Wie soll man jetzt diese Gespräche führen? Was wäre da parteitaktisch? Was wäre da jetzt zu tun?
Das ist aber eine schwierige Frage. Also, ich hätte auf keinen Fall Hemmungen, eine Koalition einzugehen, innerhalb deren Reihen es Differenzen gibt. Das ist ja klar. Also, da kann ich auch wieder nur auf meine Erfahrung zurückgreifen. Ich hätte mir als Student oder als Wissenschaftler an der Universität in München, dass mein letzter Arbeitsplatz vor der Arbeit in Bonn war, nicht vorstellen können, dass ich mal in einer Regierung arbeite, die von einem CDU-Bundeskanzler angeführt wurde. Das war damals Kiesinger. Das war unvorstellbar für mich und doch war es dann möglich. Und es war halt auch möglich innerhalb einer solchen Koalition dadurch, dass einzelne Personen ja ihr eigenes Profil haben, etwas zu tun. Damals ging es ganz konkret um eine sehr wichtige Frage, nämlich die Bereitschaft, aktive Konjunktur- und Arbeitsmarktpolitik zu machen. Das war vor 1969 oder 68 und 66, muss ich zurückgehen, da ist diese Koalition gegründet worden. Da war das nicht üblich. Die konservative Seite hat nicht daran gedacht, dass man die Erkenntnisse des britischen Nationalökonomen John Maynard Keynes in der praktischen Politik anwenden sollte. Und das ist dann von dem sozialdemokratischen Wirtschaftsminister Karl Schiller gemacht worden, neben sozusagen und auch gegen die CDU-CSU. Finanzminister war damals Franz Josef Strauß. Der hat gegengehalten, das ist klar, aber trotzdem haben wir diese Konjunkturpolitik, diese aktive Arbeitsplatzbeschaffungspolitik durchgemacht, durchgesetzt. War ganz wichtig und das geht in Koalitionen, wenn es profilierte und fundierte Personen, fundierte meine ich jetzt sachlich fundierte Personen in einer solchen Konstellation gibt.
Also Sie würden sagen, wenn ich Sie richtig verstehe, alle reden mit allen, keine Hemmungen. Ja, keine Brandmauern, sondern komplette Offenheit auf die Sache bezogen. Es geht jetzt um die Inhalte statt um irgendwelche Brandmauer-Kindereien, sage ich jetzt mal.
Ja gut, ganz deutlich, so ganz deutlich würde ich das nicht sagen. Also ich hätte in der Programmatik der AfD schon einige grundsätzliche Anmerkungen zu machen und mir würde es sehr schwer fallen, mit der AfD eine Koalition einzugehen. Aber mir würde es auch schwer fallen, mit der CDU eine Koalition einzugehen. Also da gibt es viele, viele Hindernisse da und dort. Aber dennoch, Sie haben recht, im Grunde muss man offen sein für die beste Koalition, beste Konstellation, beste politische Konstellation, beste parteipolitische Konstellation, die man in einer solchen Situation herausholen kann.
Was bedeuten diese Wahlen für die Regierungspolitiker in Berlin? Was bedeuten diese Wahlergebnisse für Kanzler Olaf Scholz, wie auch für seine grünen Kollegen und für die FDP? Was hat diese Wahl im Osten mit der Ampelregierung zu tun?
Ja gut, die Grünen, da kann man mal anfangen, die sollten mal wirklich überdenken, was für eine seltsame außenpolitische Position sie inzwischen haben und wie sie sich verändert haben. Und die SPD, ja gut, das ist ein besonderes Kapitel, ja, einen Bundeskanzler zu haben, der sich an seltsame Vorgänge nicht mehr richtig erinnert, ist sowieso eine problematische Angelegenheit. Und das andere habe ich schon erwähnt, einen Verteidigungsminister zu haben, der sich der eigenen Entspannungspolitik nicht mehr erinnert, sondern kriegstüchtig werden will. Also, mit denen kann man eigentlich wenig anfangen, ne? Und dennoch muss man hoffen, dass sich dann andere Leute, wie etwa der Fraktionsvorsitzende Rolf Mützenich, in dieser Partei mehr durchsetzen als bisher und dass es wieder gelingt, auf den traditionellen, von dem Ziel sozialer Gerechtigkeit geprägte und von der Friedenspolitik geprägte Politik zurückzukehren.
Es gibt Stimmen, die fordern Neuwahlen, beispielsweise FDP-Schwergewicht Wolfgang Kubicki, der Vizechef des Deutschen Bundestags, sagt, die Ampel habe eigentlich die Legitimation mit diesen Wahlen verloren. Würden Sie so weit gehen oder ist das Ihnen schon ein bisschen überspitzt?
Das halte ich für Quatsch. Verzeihen Sie, dass ich das so deutlich sage. Wir haben mit Recht und guten, fundierten Überlegungen begründet eine parlamentarische Demokratie und nicht Entscheidungen über einzelne politische Themen und einzelne politische Personen, einzelne Personen. Es gibt ja keine Entscheidungen über Personen bei uns durch das Volk. Und das ist aus der Weimarer Erfahrung abgeleitet, dass man diese parlamentarische Demokratie hat. Und deshalb halte ich es für völlig falsch, den Finger in den Wind zu halten und zu sagen, der weht jetzt von da, also müssen wir jetzt dahin gehen. Das widerspricht nicht diesen Erfahrungen, die wir in Weimar gemacht haben.
Wenn Sie jetzt nicht der Berater von Schmidt und Brandt wären, sondern von Olaf Scholz, was würden Sie ihm jetzt in dieser Situation raten? Was ist als SPD-Kanzler jetzt zu tun?
Oh, das ist relativ einfach. Ich würde ihm raten, ein Treffen mit Putin zu vereinbaren und bei diesem Treffen den Frieden in der Ukraine vorzubereiten. Allerdings immer kombiniert mit dem Abtasten dessen, dass das auch wirklich erfolgreich gelingt. Und meine Einschätzung ist, dass wenn das von deutscher Seite, auch von sozialdemokratischer deutscher Seite geschehe und wenn man etwas weniger Polemik und mehr Verständnis für den russischen Präsidenten hätte, dann würde man so etwas hinkriegen. Und das wäre toll. Das wäre für die Ukrainer sehr hilfreich. Das wäre für Russland hilfreich und das wäre für uns auch hilfreich, wenn man sowas. Das wäre meine erste große, wichtige Tat, die ich in so einer Verantwortung versuchen würde. Ja? Ob das erfolgreich ist, weiß ich nicht, aber ich würde es für sehr wahrscheinlich halten. Ne? Das folgt bei mir aus dem genauen Studium, auch jetzt in letzter Zeit noch, darüber, wie die deutsch-russische jeweilige Verbindung oder kritische Distanz in den letzten Jahrzehnten waren. Sie müssen das mal sehen. Wir haben den Fall der Mauer geschafft, aus meiner Sicht sehr stark begründet mit der Entspannungspolitik Brandts, also begründet im ganzen Ablauf. Dann haben wir in den 90er Jahren enge Kontakte auch mit Russland gepflegt. Also ich selbst war zusammen mit meiner verstorbenen Frau und Lehrern und Schüler ihrer Schule hier in der Nähe, in Moskau bei der Partnerschule, die hiesige Schule dort hatte. Und ich weiß von vielen anderen, dass es Städtepartnerschaften gab. Das ist alles, was da an konstruktiver Arbeit aufgebaut war, ist mit dem Hintern eingerissen worden in der letzten Zeit. Und es gibt nur noch wenige. Also hier in der Nähe Speyer und Kursk haben eine gute funktionierende Städtepartnerschaft, aber sind natürlich auch angefeindet. Diese Schulpartnerschaft gibt es wahrscheinlich nicht mehr, das weiß ich aber nicht ganz genau. So etwas müssten wir wieder aufbauen und daran würde ich arbeiten.
Sie glauben also, die Rehabilitierung der SPD hängt großmehrheitlich oder entscheidend mit der Außenpolitik zusammen. Verstehe ich Sie da richtig?
Ja, ich habe halt jetzt nur den ersten Punkt genannt. Das andere wäre das, dass ich immer wieder eine aktive Konjunkturpolitik machen würde und dass ich versuchen würde, diese Gesellschaft auch gerechter zu machen. Dazu würde eine entsprechende Steuerpolitik gehören. Also insofern ist es wichtig, dass Sie noch mal nachgefragt haben. Es ist nicht nur die Außen- und Ostpolitik, die ich für wichtig halte, sondern diese innere Politik zur Gestaltung unserer Gesellschaft auch. Aber dennoch, Frieden ist der Ernstfall, wer hat es gesagt? Heinemann, früherer Bundespräsident. Und insofern ist es richtig zu sagen, dass man erstmal ansetzt bei dieser außenpolitischen Arbeit.
Was glauben Sie, hat diese Wahl für Deutschland zu bedeuten? Viele Medien hatten vor dieser Wahl im Vorfeld darüber geschrieben, da sei, man spüre, wenn jetzt die AfD da diesen Erdrutschsieg erlangen würde, dann würde die Demokratie in Deutschland in Gefahr sein. Was bedeutet diese Wahl in Thüringen und Sachsen für Deutschland? Was bedeutet sie für
Die
die Demokratie in Deutschland?
Demokratie ist damit nicht in Gefahr. Ich habe vorhin ja gesagt, dass die durch andere Parteien schon ähnlich gefährdet ist. Also, und sie hat es nochmal überstanden. Wobei man natürlich nüchtern schon analysieren kann, dass so demokratisch es nicht zugeht, wenn die Medien in Deutschland, die Printmedien, in wenigen Händen sind. Wo haben Sie denn doch Vielfalt? Bei mir hier in meiner Region gibt es keine Zeitungsvielfalt. Bei Ihnen in Zürich gibt es ja dir noch, wir haben hier zwei Blätter, gell? Also, und die Weltwoche.
Und die Weltwoche, genau.
Also wir haben diese beiden Printmedien nicht mehr. Und der öffentlich-rechtliche Rundfunk und der private Rundfunk sind ja auch nicht gerade kritische Medien und Beiträge für eine demokratische Entwicklung. Insofern muss man schon feststellen, dass wir in einer kritischen Situation sind. Ja? Aber das war jetzt, ich habe wahrscheinlich Ihre Frage nicht beantwortet. Tut mir leid, muss ich deshalb nochmal nachfragen.
Nein, also Sie haben ja gesagt, die Demokratie in Deutschland ist Stand jetzt auch trotz diesem Wahlergebnis
Ja,
nicht
okay.
gefährdet. Das können Sie so sagen.
Ja, das würde ich so sagen.
Ja. Und was glauben Sie, dass wenn Sie sagen, ja, Deutschland ist ein bisschen auf dieser schiefen Bahn aktuell, die Demokratie ist zwar nicht gefährdet, aber es gibt viele Probleme, was würden Sie sagen? Wie kann Deutschland wieder zum Erfolg zurückfinden? Wie kommt Deutschland wieder auf einen guten Weg, auf eine gute Bahn?
Ja, das schon angesprochene Ziel, nämlich Frieden mit Russland zu schließen, kann ich jetzt nur wiederholen. Das hat ja auch eine innenpolitisch-wirtschaftspolitische Seite, dass wir so abgehängt worden sind von vernünftigen Energiezulieferungen und entsprechenden Energiepreisen, ist ja von großer Bedeutung auch für die wirtschaftliche Entwicklung unseres Landes. Also die Konkurrenzfähigkeit einer Volkswirtschaft ist noch wirklich bedroht, wenn die Energiepreise manipulativ kantiert steigen. Das ist doch ausgesprochen bedrohlich für die deutsche Ökonomie. Und wenn wir uns wirklich wieder auf gute Beine stellen wollen, dann müssen wir dieses Verhältnis zu einem der Hauptlieferanten in Ordnung bringen. Und wir müssen uns endlich lösen aus dem totalen Zugriff der USA auf unsere Politik und auf unser Land. Das ist ja unser größtes Problem. Das haben wir bisher überhaupt nicht besprochen. Wir sind in der Hand der USA. Und das muss man nicht dann sehen. Es ist nicht nur so, dass über meinem Kopf immer wieder Flugzeuge herumturnen, die nicht von der Bundeswehr kommen, sondern aus irgendwelchen US-amerikanischen Basen in Nordwestdeutschland oder sogar in Bayern. Also wir haben doch nach wie vor eine dichte Besetzung. Jetzt sollen wir sogar noch Raketen bekommen gegen Russland. Wir sind doch wirklich bedroht. Hier mitten in Europa sitzen wir und werden zu einem Pulverfass aufgerüstet. Das kann man doch eigentlich nicht akzeptieren.
Darf ich noch mal, reines Interesse? Sie haben mit Politikern wie Willy Brandt und Helmut Schmidt sehr nah, sehr eng zusammengearbeitet. Sehen Sie in der SPD gegenwärtig jemanden aus dem Schlage eines Schmidts oder Brandts, der dieses Ruder der SPD, die ja im Niedergang begriffen ist, herumreißen könnte, der da eine Kehrtwende einläuten könnte? Sehen Sie so einen Hoffnungsträger bei der SPD?
Ja gut, mir fällt jetzt nur der schon mal genannte Rolf Mützenich ein, der Fraktionsvorsitzende. Also, aber der ist ja sehr stark eingebaut von anderen Kräften. Das muss man ganz nüchtern sehen. Und dessen Spielraum für seine politische Linie ist nicht sehr groß. Und die anderen, also der Klingbeil, der schon genannte Pistorius, seltsamerweise kommt das Unglück der SPD ganz oft aus Niedersachsen, in diesem Fall auch. Das ist keine sehr ernste Anmerkung, aber Das fällt auf jeden Fall auf. Und Klingbeil kommt aus einem Bundeswehrstandort und einer Bundeswehrfamilie. Das mag ja alles nett und schön sein, aber das zeigt auch etwas. Ja? Vergleichen Sie einmal, der aus dem Land weggegangen ist, nach Norwegen, Willy Brandt, weil hier die Rechte kam, und dann den anderen, der halt, und Willy Brandt, der diese Friedenspolitik nach Deutschland dann installiert hat. Und dann haben wir halt jetzt einen, der aus einem Militärstandort kommt. Das mögen äußere Dinge sein, aber es prägt ja. Dass der akzeptiert, dass der Verteidigungsminister so einen Quatsch erzählt, wir müssten kriegstüchtig werden. Das spricht ja auch Bände. Eigentlich hätte dieser Bundesverteidigungsminister rausgeschmissen werden müssen oder abgelöst werden müssen von Seiten der SPD-Führung, weil es so gegen den Strich einer Grundeinstellung von Sozialdemokraten geht, dass man das eigentlich nicht akzeptieren kann.
Was wünschen Sie sich, letzte Frage, was wünschen Sie sich für Deutschland? Was sollte in mehr oder weniger unmittelbarer Zukunft passieren? Was wäre wünschenswert?
Ja, das tut mir leid, dass ich das wiederholen muss. Ich wünsche mir, dass Deutschland eine Nation des Friedens in Europa wird und eine Nation, die Brücken schlägt zu anderen Völkern, und dass wir endlich in Europa diese Konflikte zwischen West und Ost beenden und nicht zum Instrument US-amerikanischer Interessen werden. Denn das muss ich noch anfügen, ist doch für jeden einigermaßen klar analysierenden Menschen deutlich, dass die USA ein Interesse daran haben müssen, Russland in Stücke zerflettern zu lassen. Ja, Russland ist ja ein großes Land, nicht nur räumlich ein großes Land, sondern ist auch eine Zusammensetzung von vielen, vielen verschiedenen Völkern. Wenn Sie halt daran denken, von Vladivostok, was für Völker dort leben und welche in Nordrussland leben und welche im Süden und auf der Krim leben, das ist doch eine solche Vielfalt. Und dann kann man natürlich als US-amerikanischer Stratege sagen, wir müssen dafür sorgen, dass dieses Land auseinanderfällt in seine verschiedenen Nationen, seine verschiedenen Völker. Das kann ein Ziel sein. Das kann aber nicht mein oder unser deutsches Ziel sein. Kann auch nicht euer Schweizer Ziel sein. Wir müssen ein Interesse daran haben, dass Russland zusammenbleibt und dass wir uns mit diesem großen Land in Europa verständigen und dass wir unsere Ressourcen, die wir jeweils haben, wir unsere industrielle Entwicklung, unsere Technik und die ihre vielen sonstigen Ressourcen, dass wir die zusammentun und daraus das Beste machen.
Herr Müller, ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch.
Bitte sehr, hat mir gefallen. Auf Wiederhören.
Danke.